Ja, ich denke schon. Ich denke, ihr könnt mich alle verstehen, ne? Die Technik ist immer eine Herausforderung, das richtig einzustellen. Ja, eigentlich sollte Andreas Stawinski hier stehen, unser neuer Pastor. Karl Friedrich Kloke habt ihr ja sehr gut gekannt. Der war ja viele Jahre in Düren und auch oft hier in Aachen. Und es ist ja so eine Tradition schon zwischen Düren und Aachen, gibt es 1 bis 2 Mal im Jahr regelmäßig Kanzeltausch und der sollte eben heute sein. Und es hätte ein Problem gegeben, entweder in Düren oder in Aachen, wenn jetzt keiner für Andreas eingesprungen wäre. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich predige in Düren auch ab und zu und dann ist es immer relativ leicht, doch auch mal kurzfristig woanders hinzufahren und eine Predigt zu halten. Ich muss gerade mal gucken hier, ob das funktioniert. An ist. Ah, okay. Okay. Ja, wir in Düren haben hier so einen Bildschirm stehen und da kann man schön gucken, was da hinten angeschlagen ist. Ist echt ein Luxus. Jetzt muss ich mich mal umdrehen. Ja. Ein Mann, nennen wir ihn Peter, hat seine Wohnung renoviert. Und jetzt hat er sich fürs Wohnzimmer ein neues Bild gekauft. Und das will er aufhängen. Mit dem eingerahmten Bild in der Hand will er das Werkzeug holen. Hammer und Nagel hat er. Nein, genau, er hat nur den Nagel, den Hammer hat er eben nicht. Er weiß nicht, wo er ist. Dann fällt ihm ein, dass er den wahrscheinlich verliehen hat und er weiß aber, dass der Nachbar im Erdgeschoss wohl einen Hammer hat. Er hat das schon mal gesehen. Also beschließt Peter runterzugehen und diesen Hammer auszuborgen. Vom 4. Stock, in dem Peter wohnt, bis ins Erdgeschoss ist es ja ein längerer Weg. Und im 4. Stock ist er wirklich froh über seine Idee runterzugehen und den Hammer auszuborgen. Im 3. Stock angekommen, kommt ihm plötzlich eine Idee. Es ist ein Zweifel. Es könnte ja vielleicht sein, dass der Nachbar mir den Hammer gar nicht ausleihen will. Der hat mich gestern schon so komisch angeguckt. Da hat er mich nur ganz flüchtig begrüßt. Das kenne ich eigentlich gar nicht an ihm. Naja, es könnte sein, dass er in Eile war oder in Gedanken ganz woanders. Aber seine Gedanken gehen weiter. Es könnte aber auch sein, dass er plötzlich was gegen mich hat. Aber was und warum? Ich habe ihm doch nichts getan. Was bildet der sich denn da ein? Wenn er oder auch jemand anders zu mir kommen würde, um ein Werkzeug zu borgen, das würde ich ihm sofort geben. Ist doch ganz klar. Mittlerweile ist Peter die Treppe hinuntergestiegen und im 1. Stock angekommen. Und in seinem Kopf geht es weiter. Ich verstehe wirklich nicht, wie man einem Mitmenschen so einen Gefallen verweigern kann. Wie kann er mir keinen Hammer leihen wollen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem wirklich das Leben. Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Peter steht mittlerweile im Parterre vor der Wohnung des Nachbarn und klingelt. Und bevor dieser nach dem Öffnen der Tür überhaupt guten Tag sagen kann, schreit er ihn an: Behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel! Danach steigt er wieder zum 4. Stock, geht in seine Wohnung, betrachtet sein Bild und ist enttäuscht und verzweifelt über seine Mitmenschen. Und er beschließt ganz fest: Nie wieder spreche ich einen an. Ja, das ist eine Geschichte natürlich. Wenn man sie hört, man lacht darüber, man ist verwundert. Ich weiß nicht, wie ihr darüber gedacht habt. Ich duze euch jetzt einfach mal. Aber vielleicht ist diese Geschichte doch nicht ganz so unrealistisch. Sie ist natürlich überspitzt, ganz klar. Aber enthält sie nicht auch ein Körnchen Wahrheit? Können wir Menschen uns nicht so in Gedanken hineinsteigern, dass sie uns manchmal sogar den Schlafraum und Magenschmerzen bescheren? Und können Gedanken nicht manchmal ein Eigenleben bei uns entwickeln? Wir steigern uns immer mehr hinein, wir bekommen immer mehr negative Gefühle, so wie bei diesem Mann in der Geschichte eben. Und das löst dann manchmal sogar ein Verhalten aus, das wir sonst niemals zeigen würden. Und kommt es nicht auch bei uns vor, dass wir Verhalten von einem anderen interpretieren und manchmal was hineindeuten, ohne wirklich zu wissen, ob es der Realität entspricht? Und das Fatale ist ja, oft genug richten wir unser Verhalten nach unseren Vermutungen aus, nach unserer persönlichen Deutung. Also ich kenne solche Sachen bei mir. Mir ist das nicht fremd. Eine ganz typische Begebenheit, die, ja, ich würde sagen, in allen Gemeinden immer wieder vorkommt, also bei uns in Düren auf jeden Fall, in Aachen weiß ich es natürlich nicht. Ich unterhalte mich sonntags morgens mit jemandem im Foyer und da kommt jemand anders und begrüßt den, mit dem ich mich unterhalte, und mir gibt er keine Hand. Oder er umarmt den anderen und mir gibt er nur die Hand oder nickt mir nur zu. Was denke ich dann? Was geht da in mir vor? Frage ich mich da, ob der andere mich nicht mag, ob ich ihm unwichtig bin, ob ich ihm was getan habe oder ob er einfach nur unhöflich ist? Oder nehme ich das ganz gelassen hin? Ich bin ein Mensch, der sich selber auch immer recht gut beobachtet, und ich habe tatsächlich bemerkt, dass mir genau das Gleiche auch passiert. Ich will nach dem Gottesdienst jemandem unbedingt etwas Wichtiges sagen, sehe den an einem Tisch sitzen mit anderen zusammen, stürme auf ihn zu, begrüße ihn, sage ihm das, was ich ihm sagen will, und alle anderen ignoriere ich. Manchmal fällt es mir noch auf und dann hole ich das nach. Aber ich bin so fokussiert auf das, was ich einfach weitergeben will, dass ich überhaupt nichts anderes im Kopf habe. Und das heißt nicht, dass ich die anderen nicht mag. Diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, hilft mir, wenn mich jemand nicht begrüßt im Foyer, dass ich einfach denke, ja, der hat jetzt gerade was anderes im Kopf. Ich fühle mich da nicht mehr so schnell übersehen. Also unsere Gedanken haben Macht. Sie bestimmen über unser Leben, wie wir über eine Situation, wie wir über andere Menschen und nicht zuletzt, wie wir über uns selbst und auch über Gott denken, gibt den Ausschlag, wie es uns geht und wie wir uns verhalten. Ein kleiner Einschub: Man weiß heute ja, dass Gedanken sogar krank machen können. Menschen, die sich beispielsweise mit perfektionistischen Leistungsgedanken ständig unter Druck setzen, leiden unter einem Dauerstress. Und das wirkt sich manchmal in Depressionen, Magengeschwüren, Burnout oder Herz- und Kreislauferkrankungen aus. Eine jüdische Lebensweisheit: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Handlung. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden Schicksal. Gedanken sind der Ausgangspunkt. Sie sind das Zentrum, von dem alles Fühlen, von dem alles Verhalten ausgeht. Das belegt mittlerweile auch die moderne Hirnforschung. Unsere Gedanken sind der Anfang einer Kette. Ich möchte euch hier zwei Personen aus der Bibel vorstellen. Einmal ist es Mose. Er liefert uns das Paradebeispiel für negative Gedanken. Mose wurde, das könnt ihr nachlesen, in 2. Mose 3, von Gott berufen, das unterdrückte Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Natürlich keine leichte Aufgabe, ehrlich gesagt. Als Gott Mose am brennenden Dornbusch diesen Auftrag gibt, da werden viele Gedanken auf ihn eingeprasselt sein. Und diese Gedanken hat er Gott gegenüber auch ausgesprochen. Ihr könnt das nachlesen. Ach Herr, wer bin ich denn? Ich bin doch nur ein ganz kleines, unbedeutendes Licht. Ich habe doch überhaupt keine Begabung. Ich kann nicht organisieren, ich kann nicht leiten. Und nee, Herr, das ist nichts für mich. Und überhaupt, was soll ich denn den Israeliten sagen, wer mich beauftragt hat, Nee, Herr, das ist mir alles zu heiß. Und außerdem, glaubst du allen Ernstes, die Israeliten werden mir glauben, wenn ich ihnen von deinem Auftrag erzähle? Die werden mich auslachen und werden einfach denken, ich erzähle ihnen da was vom Pferd. Und überhaupt, wenn ich so etwas machen würde, dann müsste ich doch immer wieder reden. Und du weißt doch, reden kann ich überhaupt gar nicht. Ich müsste den Leuten sagen, was sie tun sollen. Nee, Herr, du kennst mich doch. Ich kann mich nicht gut ausdrücken. Mir fallen nicht die richtigen Worte ein. Ich kann das einfach nicht. Herr, nimm es mir nicht übel, aber nimm einen anderen. Und dann das Gegenteil. Die sehr bekannte Geschichte von David und Goliath. Israel kämpft gegen die Philister und Goliath von den Philistern fordert zum Zweikampf heraus. Keiner traut sich, nur der sehr junge David, der eigentlich gar nicht zum Heer dazugehört, sondern nur etwas dahin bringen will. Er ist noch ein Hirte und er sagt, ich mache das. Auch hier kommen Zweifel und Anfragen, aber diesmal von den Umstehenden, eigentlich sehr gut nachvollziehbar. Die sagen, boah, geh nach Hause, du hast hier nichts zu suchen, du bist viel zu jung, du kannst überhaupt nicht kämpfen, du hast das noch nie gemacht. Aber David hat sich nicht beirren lassen. Er hat angeführt, welche Kämpfe er denn wohl schon alle bestanden hat als Hirte gegen Bären und andere wilde Tiere. Und er sagt, Gott steht mir zur Seite, ich soll das machen. Er hat tiefes Vertrauen in seine Fähigkeiten, aber er hat vor allen Dingen tiefes Vertrauen in Gott. In beiden Fällen große Herausforderungen und so unterschiedliche Beurteilungen der eigenen Person, der eigenen Fähigkeiten und auch des Vertrauens in den Beistand Gottes. Mose hätte fast durch seine negativen Gedanken seine Berufung verpasst. Wieder wird deutlich, unsere Gedanken sind der Schlüssel. Wie wir über uns denken, wie wir über Gott denken, bestimmt das, was wir tun. Glauben wir wirklich Gottes Gedanken über uns, die wir in der Bibel finden? Halten wir sie für wahr? Glauben wir, dass Gott uns bedingungslos liebt, dass er an uns und einer Beziehung zu uns interessiert ist? In meiner Ausbildung habe ich den Begriff der Lebenslügen kennengelernt. Chris Terman, ein christlicher Psychiater, hat darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Lügen, die wir glauben. In diesem Buch geht es darum, dass manche oder auch viele unserer Gedankenmuster in unserem Leben sich bei genauer, realistischer Betrachtung als Lüge entpuppen. Letztlich, wenn wir uns darüber wirklich ernsthaft Gedanken machen, sind diese Gedankenmuster nicht haltbar. Einige Beispiele solcher Lebenslügen bezogen auf Gott und unser Leben als Christ könnten sein: Gott kann mich nur lieben, wenn ich möglichst viel für ihn tue. Oder es ist Christenpflicht, alle Bedürfnisse anderer zu erfüllen. Oder Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Ich könnte noch viele solcher Lügen auflisten. Und die Lügen können auch alle Bereiche meines Lebens betreffen. Und ich glaube, keiner von uns ist vollkommen dagegen gefeit, immer wieder auch solchen Lügen Glauben zu schenken. Manchmal haben wir sogar so eine ganz vage Ahnung davon, dass diese Lügen vielleicht doch nicht richtig sind. Aber diese Gedanken, diese Lügengedanken haben sehr, sehr tiefe Wurzeln. Sie sind in unserer Lebensgeschichte entstanden durch unsere Erziehung, durch unsere Prägung und sie sind so eingeübt und automatisiert in unserem Denken, dass sie uns oft gar nicht bewusst sind. Wir leben einfach nach ihnen und trotzdem sind es oft genug Lügen. Sie schaden uns und sie widersprechen ganz oft der Wahrheit Gottes für unser Leben. Und das ist es doch, was wir wollen. Wir wollen doch, dass die Wahrheit Gottes in unserem Leben zum Tragen kommt. Und deshalb sollten wir unsere Gedanken überprüfen und unsere Lebenslügen identifizieren. Denn Das ist ganz wichtig, wenn unsere Gedanken solch eine Macht haben, wenn sie letztendlich in unserem Leben bestimmen, wo es lang geht, dann sind sie auch der Schlüssel, wo Veränderung anfängt, wo auch Veränderung unserer Gefühle und unseres Verhaltens anfängt. Paulus schreibt in seinem Brief an die Epheser in Kapitel 4, ändert euer Denken und eure Gesinnung. Ich lese mal von Vers 17. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt und sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Ihr wisst, dass sich solch ein Leben nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nun nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Dieser Text und auch die Verse, die darauf noch folgen, die haben es ganz schön in sich. Man könnte daraus wahrscheinlich etliche Predigten machen. Mir geht es aber heute wirklich nur um das Denken, das wir verändern wollen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, in der anscheinend einiges im Argen lag. Es geht in diesem Text darum, dass das Leben als Christ ein anderes ist als das Leben vorher. Paulus gibt die Aufforderung, den neuen Menschen anzuziehen und das Leben an dem Maßstab Gottes und der Wahrheit auszurichten von Gott. Und das funktioniert nur, indem wir unser Denken und unsere Denkrichtung und unseren Blick verändern. Und das ist auch kein einmaliger Akt, der bei der Bekehrung passiert. Dieser Text ist an Christen gerichtet, die zum Teil schon länger Christen sind. Also ist es nicht nur notwendig, das Denken zu verändern, wenn wir zum Glauben kommen, sondern wir müssen immer wieder neu unser Denken überprüfen. Immer wieder neu müssen wir unser Denken an der Wahrheit Gottes ausrichten und damit auch den neuen Menschen anziehen. In den Versen, die den vorgelesenen folgen, werden viele Verhaltensweisen aufgeführt, die sich dann durch das veränderte Denken auch verändern sollen. Ihr könnt den Text ja vielleicht mal zu Hause nachlesen. Mir geht es jedoch heute gar nicht um die Verhaltensweisen im Einzelnen, sondern ich möchte euch nur den Schlüssel für die Veränderung näher bringen. Und das ist die Veränderung unserer Gedanken. Und ich möchte betonen, dass es hier nicht darum geht, sich Dinge schön zu denken, auch nicht um das positive Denken, das ja häufig so publiziert wird, wo man auf Biegen oder Brechen einfach positiv denken soll. Nein, es geht darum, das Denken so zu verändern, dass es Gottes Wahrheit entspricht. Im Hinblick auf uns selbst, im Hinblick auf den anderen, im Hinblick auf die Beziehungen und Lebenssituationen, die wir haben. Wir müssen unsere Gedanken auf den Prüfstein stellen und eventuell sie verändern. Das hört sich jetzt sehr einfach an, ist aber in der Praxis nicht so einfach, weil nämlich unsere Gedanken oft so tief in uns verwurzelt sind, dass die schon ganz automatisch in uns drin sind. Und deshalb möchte ich euch einfach noch ein paar Schritte nennen, wie das ganz praktisch gehen kann. Der erste Schritt ist natürlich, ich muss meine Ich muss als erstes mal meine Gedanken überhaupt erkennen. Das heißt, ich muss bereit sein, auch über mich nachzudenken. Ich muss sozusagen einen zweiten Blick nach innen wagen. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen erst dann einen zweiten Blick riskieren, wenn sie in ernsthafte Schwierigkeiten kommen und wenn sie Probleme haben. Dann fangen sie an, auch mal nachzudenken über sich und über ihre Entscheidungen. Ich glaube, es ist aber wichtig, das immer wieder zu tun, auch wenn man gerade keine Schwierigkeiten hat. Es ist immer wieder wichtig, meine Gedanken am Wort Gottes zu messen und zu prüfen. Aber wie gesagt, es ist nicht so einfach. Die Hirnforschung spricht hier von stabilen Verschaltungen im Gehirn, die man sich bildlich wie breite Autobahnen vorstellen kann. Da geht es ganz automatisch drauf. Wenn eine Situation kommt, dann kommen die Gedanken und das Verhalten, was wir immer schon denken und was wir immer schon tun. Und das herauszufinden, was denke ich denn immer, das ist wichtig. Der zweite Schritt besteht darin, dass ich meine Gedanken hinterfrage und dass ich überlege, entsprechen sie denn überhaupt der Wahrheit Gottes für mein Leben, für mich, für meine Beziehungen. Die Geschichte von der Berufung des Mose gibt uns einen Hinweis darauf, wie das funktionieren kann. Mose diskutiert hier mit Gott und Gott gibt ihm Antworten. Und durch diese Antworten zeigt er dem Mose, dass die Einwände nicht richtig sind. Und diese Diskussion führt dazu, dass Mose ja dann doch den Auftrag annimmt und das Volk Israel aus Ägypten führen will. Also hinterfragen, Gegenargumente finden, sind der Weg, meine Gedankengänge auf Wahrheit zu überprüfen. Es kann auch sehr hilfreich sein, sich hier mal mit jemand anderem auszutauschen darüber. Wir können aber tatsächlich auch mit uns selbst diskutieren und unsere Gedanken in Frage stellen. Wer sagt, das geht nicht? Wer von euch hat nicht schon mal im Inneren mit sich geredet? Also ich schon. Wenn mir was nicht gelingt, dann sage ich ganz oft in Gedanken zu mir, Mensch, was bist du blöd? Und Mensch, was bist du schusselig? Und Ma, musste das denn jetzt schon wieder passieren? Das ist ein innerer Dialog und ich glaube, der fällt uns gar nicht auf. Nur wenn wir uns was Positives sagen wollen, oh, das hast du aber heute gut gemacht, dann haben wir ein Problem. Aber es zeigt auf jeden Fall, wir können miteinander reden, mit uns im Inneren. Und so kann ich auch so einen Dialog mit mir selber führen. Das wird im Übrigen deutlich in Psalm 42, Vers 6. Da heißt es nämlich, warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. In diesem Psalm klagt David Gott sein Leid. Und in diesem Vers geht er auch innerlich auf Abstand, geht mit sich selbst in einen Dialog. Und durch diesen Dialog kommt er zu einer veränderten Sicht. Von der Mutlosigkeit, von der Depression hin zu der Aussage, auf Gott will ich hoffen. Ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Das ist dieser innere Dialog, den David geführt hat. Der dritte Schritt. Wenn ich mir über meine Gedanken klar geworden bin und sie überprüft habe, ob sie denn wirklich der Wahrheit Gottes entsprechen, dann muss ich mich eventuell für eine neue Denkweise entscheiden. Und das ist wirklich eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, andere Gedanken denken zu wollen. Und wenn ich das sehr schwierig finde, dann ist es sinnvoll, mir da Hilfe zu suchen. Es gibt im Übrigen heute eine Therapieform, die genauso arbeitet. Das ist die kognitive Verhaltenstherapie. Man weiß heute, dass viele psychische Erkrankungen mit nicht sinnvollen, mit unwahren Gedankengängen zusammenhängen, die sich eben in der Gefühlswelt und auch im Verhalten auswirken. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mitkriege, dass das, was heute in vielen Wissenschaften entdeckt wird, auch in der Psychologie, dass das in der Bibel schon alles steht, wenn man sie richtig liest. Also Gott hat es schon gewusst, weil er uns geschaffen hat, wie wir ticken. Der vierte Schritt ist üben, üben, üben. Wir müssen tatsächlich neue Gedankengänge üben. So wie wir alles, was wir neu lernen, im Leben üben müssen. Ich kann mich noch gut an unsere Tochter erinnern, als die unbedingt Fahrradfahren lernen wollte. Ist mittlerweile schon über 30 Jahre her. Fahrradfahren eben ohne Stützräder. Ich habe das Bild noch gut vor Augen. Sie hat das hinten bei uns auf der Wiese gemacht. Sie ist aufgestiegen an der Terrasse, hat dann die Füße auf die Pedalen gesetzt und ist dann gefahren. Manchmal hat sie einmal getreten, musste wieder auf den Boden. Dann hat es irgendwann vielleicht auch dreimal geklappt, dann musste sie wieder auf den Boden. Dann hat es vielleicht gerade mal wieder nur einmal geklappt. Irgendwann kam sie mal am Ende des Gartens an, aber beim nächsten Mal vielleicht schon wieder nicht. Da musste sie schon wieder in der Mitte absteigen. Ich weiß nicht mehr, wie lang es gedauert hat, 3-4 Tage. Dann hatte sie es drauf. Sie konnte es. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch und so ist es mit unseren Gedanken auch. Denn unsere alten Denkweisen verschwinden ja nicht automatisch, bloß weil wir uns entschieden haben, anders zu denken, sondern die versuchen schon immer wieder den neuen Gedanken den Rang abzulaufen. Und wenn ich mir vornehme zu denken, dass ich ein wertvoller Mensch bin und dass Gott mich mit Fähigkeiten ausgestattet hat und vorher immer gedacht habe, ich kann nichts, dann werde ich eine ganze Weile gegen diesen alten Gedanken ankämpfen müssen und mir diese neuen Gedanken sagen müssen. Früher habe ich oft gedacht, ich weiß so viel in meinem Kopf, aber in meinem Herzen ist es noch nicht angekommen. Und ich glaube, das ist genau das, dass das, was wir als wahr erkannt haben, wir aber eine ganze Weile noch nicht selbstverständlich fühlen und uns auch nicht selbstverständlich so verhalten, weil genau dieser Prozess des Übens stattfinden muss. Und auch hier liefert die Hirnforschung die Erklärung. Bei den neuen Gedankengängen müssen nämlich neue Verschaltungen im Gehirn gebildet werden und die werden immer stabiler, je mehr ich diese neuen Verschaltungen benutze. Man sagt, dass man einen Gedanken 1000 Mal denken muss, bevor er einigermaßen etabliert ist. Also das Üben ist ein ganz großer Anteil an unserer Veränderung. Also, es ist nicht unbedingt einfach, das Denken zu verändern, aber Gottes Wort lädt uns dazu ein, unser Denken an der Wahrheit Gottes auszurichten und damit auch unsere Gefühle und unser Verhalten zu verändern. Und ich bin überzeugt, je mehr wir das tun, umso mehr werden wir in das hineinkommen, was sich Gott für unser Leben gedacht hat. Und werden wir zu dem Menschen werden, den Gott sich gedacht hat. Wir werden dann immer mehr nach den Maßstäben Jesu leben und handeln. Amen.